Ich lese aus dem Jesaja 1, Verse 16 und 18. Wascht euch, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ich möchte euch herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir dürfen unseren Herr und Gott loben und preisen, dass wir dürfen unter seiner schützenden Hand sein und wissen, ja, dass er jede von unseren Lebenssituationen kennt und sieht und dass er der gütig, vergebend Gott ist, der uns heute zuruft, mit seiner Güte uns zu sich ruft, damit er uns wohltun kann, damit er uns aufbauen, ausrüsten auf alles, was kommt. Wir wissen nicht, was alles noch kommt in der nächsten Zeit, aber wir wissen, dass wir ihn haben. Und das ist uns mehr als genug. Wir haben nicht nur genug mit unserem Gott, wir haben alles, das Beste, das Höchste, was man sich vorstellen kann. Ja, ich freue mich, dass wir heute Familiengottesdienst heute haben, dass wir Lektionen hören dürfen aus dem Leben von Josef, ganz, ganz wichtig, wo uns viel zu sagen hat. Und ich werde zum Anfang beten. Wir danken dir, treuer Herr Jesus Christus, dass du der erhabene Sohn Gottes bist, der Mensch ist worden, der alles beim Vater zurückgelassen hat, für sich zu erniedrigen, sich den Weg von der Verwerfung, von der Schmach, vom Spott zu gehen, um in all dem innen meine, unsere Sünde und Schuld auf sich zu nehmen. Wir danken dir, Herr, dass du der bist, wo das Wort, wo Gott, der Vater hier Volk Israel durch Jesaja sagt, auch möglich gemacht hat. Dass du Sünde weisswäschisch, reinigst, alle Schuld, wo der Mensch derart verunstaltet, derart verschmutzt und verworfen macht vor dem lebendigen Gott. Dass du das Ganze auf dich genommen hast, damit wir frei ausgehen können, damit wir im Kleid von der Gerechtigkeit, bekleidet mit deiner Gnade, leben und nachher zu unserem Gott. Und so dürfen wir auch heute Morgen zu dir kommen, weil du uns erlöst und reingewaschen hast. Herr, was für ein Glück haben wir. Was für ein Glück darf jeder Mensch haben, der in Buß und Demütigung deine Vergebung sucht und auch überkommt. Amen. Amen. Wir wollen anfangen mit dem Lied, wo wir das gerade ausdrücken und singen. Welch Glück ist's, erlöst zu sein. Dann werden wir weiterfahren auch mit Singen. Und zwar das Lied 190. Meines Wissens haben wir das noch kaum gesungen oder noch nicht viel gesungen, das Lied. Darum würde ich es gerne vorlesen und wir werden es dann auch instrumental vorspielen. Es ist ganz ein wunderbares Lied, ein wunderbarer Text. Es ist ein herrliches Gedicht, das Lied eigentlich. Das Lied 190. Mit dir, o Herr, verbunden, fühl ich mich nie allein. Mir bleibt zu allen Stunden dein tröstlich Nahesein. In frohen, lichten Tagen, auf blumenreicher Bahn, darf ich mein Glück dir sagen, und du nimmst teil daran. Doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, dann lernt man erst erkennen, wie stark und treu du bist. Du kannst den Schmerz verstehen, den keiner sonst versteht. Du kannst die Wunde sehen, die jedem Blick entgeht. Wenn anderer Wohl und Wehe mir tief zu Herzen geht, wenn ich Gefahren sehe, wenn man mich missversteht, dann darf ich vor dich treten und niemand weiß davon. Du hörst das stille Beten, das leise Seufzen schon. Wenn mir die Worte fehlen, du siehst den Glaubensblick, du kennst den Grund der Seelen und ordnest mein Geschick. Und wenn ich gar nicht sehe, wie alles werden soll, ich bleib in deiner Nähe und harre glaubensvoll. Ich werde noch aus dem Psalm 51 ein paar Verse lesen. Psalm 51. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Brüder von Josef in dem Moment, wo in unserem heutigen Abschnitt beschrieben wird, wo der Jakob gestorben ist und das plötzlich in ihrem Herz wie eine finstere Wand ist auftaucht. Was ist jetzt? Wird es jetzt unseren Brüder, wo wir so schuldig geworden sind an ihm, wird er sich jetzt rächen an uns? Wird er uns umbringen? Dass sie es in ihnen ähnlich hat ausgesehen, wie das, was wir vom David hier im Psalm 51 lesen. Ab Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Das Gewissen von den Brüdern von Josef war schwer belastet, ganz offensichtlich. Und wie gut dürfen wir es haben mit unserem Zufluchtsort, Jesus Christus, von der Zeit, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von allem, von aller Ungerechtigkeit. Und dazu möchte ich noch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief lesen, wo uns zeigt, wie vollkommen, vollständig das Opfer Jesu ist und uns völlig rein macht. An unserem inneren Mensch, an unserem Gewissen. Ich lese aus dem Hebräer 9, Vers 11. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Etwas vom Hartnäckigsten für einen Menschen ist ein belastetes Gewissen. Wenn wir nicht richtig umgehen mit dem, wenn wir uns dem nicht stellen, dann wird es uns immer und immer verfolgen. Es sei denn, dass wir uns zunehmend verhärten, uns bewusst abtöten. Aber es muss nicht sein, weil das Opfer Jesu Christi ist derart allumfassend, dass es alles in unserem Leben reinigt, was wir vor ihn bringen. Dass es uns frei macht vom bösen Gewissen, frei macht von diesen toten Werken, die eben aus einem belasteten Gewissen kommen. Und so feig macht, dass wir unserem Gott dienen können. Das ist das Ziel von einem befreiten Gewissen, dass wir unserem Herr und Heiland dürfen nachfolgen in aller Schlichtheit und Einfachheit und Kleinheit und Schwachheit, manchmal Verzagtheit. Aber wir wissen, wir sind völlig gerecht vor Gott gemacht in seinem Blut. Ja, das hat auch damals schon für die Brüder von Josef gegolten. Christus ist für sie auch rückwirkend gestorben, dass sie ganz frei werden von ihrer Schuld. Wir wollen noch zwei Lieder singen und dann werden wir die Lektion, die Predigt hören vom Yves.
Ja, wir wollen noch beten, bevor wir dann die Predigt auch hören. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für alles, was wir schon singen am heutigen Morgen, auch für das, was wir lesen dürfen aus deinem Wort, auch gerade für den Psalm 51, wo wir einfach erkennen, wie wir zu dir kommen, gerade in unserem Versagen, und dass bei dir viel Vergebung ist. Danke vielmals auch für die Erinnerung an die wunderbaren Worte. Danke auch für dein Wort, das wir haben dürfen, jetzt auch dürfen anschauen aus dem Leben von Josef. Danke für das Vorbild von Josef, das er uns gegeben hat, auch gerade wie wir umgehen sollen, gerade mit schwierigen Situationen, wie wir die beurteilen sollen. Ja, hilf uns, dass wir etwas lernen dürfen am heutigen Morgen, etwas dürfen auch mitnehmen für unser Leben, dass wir dürfen gestärkt werden im Vertrauen auf dich. Amen. Sie haben ihn nicht mehr gegrüsst. Sie sind eifersüchtig auf ihn. Sie haben ihn gehasst. Sie haben ihm sein schönstes Gewand ausgezogen. Sie haben ihn wollen töten. Sie haben ihn in eine tiefe Grube abgeworfen. Sie haben ihn verkauft als Sklave in ein fremdes Land. Und sie haben seinen Vater angeschaut. Das alles haben Josef seine Brüder ihm angetan. Wenn je jemand ungerecht behandelt worden ist, dann ist es vermutlich der Josef gewesen. Wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Josef hat lange Zeit als Sklave im Haus von einem reichen Mann gelebt. Später war er viele Jahre im Gefängnis gewesen. Es war wirklich viel Schweres gewesen. Wie hätten wir reagiert, wenn wir das erlebt hätten? Hätten wir umgegeben? Hätten wir es heimzahlen wollen? Wie würde Josef mit dem umgehen? Wir wissen, wie seine Geschichte noch weitergegangen ist. Zuletzt ist er zum Vizekönig von Ägypten gemacht worden. Er hat alles gehabt, was er sich gewünscht hat. Er war der Retter von Ägypten und von seiner Familie. Er hat alle Macht gehabt. Und doch, die Wunde, die ist geblieben. Wie würde Josef damit umgehen? Am letzten Sonntag haben die Kinder in der Sonntagsschule gehört, wie Josef seinen Vater Jakob wiedergesehen hat. 17 Jahre lang hat Jakob nachher noch in Ägypten gelebt. Und nach einem langen Leben ist der Jakob gestorben im hohen Alter von 147 Jahren. Und am Jakob seine Kinder und mit ihnen viele Ägypter haben um ihn getrauert, 70 Tage lang, also sehr lang, 10 Wochen. Bevor der Jakob gestorben ist, hat er den Josef gebeten, dass er ihn im Land Kanaan begraben solle. Im Grab von seinem Vater Isaac und von seinem Grossvater Abraham. Das war sein letzter Wunsch. Und der Josef hat seinem Vater versprochen, dass er diesen Wunsch erfüllen wird. Und nach dem Jakob sein Tod hat der Josef sein Wort gehalten. Er ist zusammen mit seinen Brüdern ins Land Kanaan gereist, um seinen Vater zu begraben, wie er sich's gewünscht hat. Der Josef ist zu dem Zeitpunkt etwa 56 Jahre alt gewesen. Wie gesagt, sind 17 Jahre vergangen, seit Jakob und seine Brüder auf Ägypten gekommen sind. Und da setzt unsere heutige Geschichte ein. Sie steht im 1. Mose 50, Vers 14 bis 26. Also sie haben den Jakob begraben und nach dem Begräbnis sind Josef und seine Brüder zurück auf Ägypten gekommen. Zusammen mit einigen Ägyptern, die mitgekommen sind, um am Jakob die letzte Ehre zu erweisen. Und jetzt hat das Leben müssen weitergehen, auch ohne den Vater Jakob. Der Josef hat weiterhin als Vizekönig von Ägypten gedient. Und seine Brüder haben weiterhin das Vieh versorgt. Es war fast wie vorher gewesen. Aber eben nur fast. Etwas hat sich nämlich geändert. Und da möchte ich mit uns lesen aus dem Text, aus dem 1. Mose 50, der Vers 15. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Brüder vom Josef haben plötzlich wieder ihr schlechtes Gewissen geplagt. Und sie haben Angst bekommen vor dem Josef. Vielleicht haben sie gemerkt, dass ihr Vater jetzt nicht mehr da war, der zwischen ihnen und dem Josef hätte vermitteln können. Und was wäre jetzt, wenn der Josef sich jetzt doch noch an ihnen hätte rächen wollen, für das Böse, das sie ihm angetan haben? Solange die Jakob da war, hat die Josef ihnen nur Gutes da. Aber vielleicht würde er sich jetzt in einen Feind verwandeln, wenn sein Vater nicht mehr da ist, haben die Brüder gedacht. Das Wort feindselig, das da steht im Text, ist im Hebräischen verwandt mit dem Wort Satan. Es bedeutet alle Formen von Anklage, Widerstand und Feindschaft. Und der Josef hat wirklich das Recht gehabt, auf seine Brüder wütig zu sein, könnte man meinen. Schließlich hat er viel Schweres wegen ihnen erlebt. Es wäre eine normale Reaktion gewesen. Einige Jahre vorher hat der Esau so gedacht, als er sein Erstgeburtsrecht an Jakob verloren hat. Dort steht, er war am Jakob feindselig wegen dem und er hat gewartet auf die Gelegenheit, sich an seinen Brüder zu rächen. Und dort wird genau das gleiche Wort gebraucht wie in unserem Vers. Aber es war noch schlimmer, weil der Josef, der hat auch alle Macht in Ägypten. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, seinen Brüdern das Heil zu zahlen, das sie ihm angetan haben. Böses mit Bösem zu vergelten. Zum Beispiel, indem er sie ebenfalls zu Sklaven gemacht hätte oder sie eingesperrt hätte. Und wir sehen da zwei Sachen. Erstens ist es so, dass Sünde immer wieder zu Angst führt. Angst vor der Strafe oder vor den Konsequenzen. Die Angst vor zerstörten Beziehungen oder dass sich der andere plötzlich wieder daran erinnern könnte. Angst vor Gott und vor den Menschen. Und wir sehen noch etwas Zweites. Wir sehen, wie wichtig das ist, Vergebung auch in Anspruch zu nehmen. Wir kommen noch zur Wichtigkeit zu vergeben, aber da sehen wir, wie wichtig es gewesen wäre, Vergebung anzunehmen. Offenbar war es für Josef seine Brüder schwierig zu glauben, dass ihnen Josef wirklich und für immer vergeben hat. Weil 17 Jahre lang haben sie erlebt, wie Josef ihnen Gutes da hat. Vor 17 Jahren hat Josef gesagt, dass er ihnen das Böse nicht anrechnen wird. Aber obwohl sie so lange zusammen waren, haben die Brüder die Vergebung von Josef noch nicht vollständig annehmen. Sie haben mehr vertraut auf den Einfluss von Jakob als auf die Vergebung von Josef. Wenn sie die Vergebung hätten können annehmen, dann wären sie frei gewesen vor dieser Angst und vor dem Misstrauen. Sie wären ewig dankbar gewesen, da bin ich sicher. Aber sie wären nicht mehr ängstlich gewesen. Und Vergebung passiert immer ohne Gegenleistung. Sie kann nicht gezahlt werden. Wenn wir Vergebung von Gott oder von Menschen überkommen, dann ist es wichtig, dass wir dafür dankbar sind. Aber auch, dass wir sie annehmen und das Unrecht zurücklassen können. Und weil Josef seine Brüder das nicht haben können, haben sie sich überlegt, was könnten wir recht tun, dass wir uns vor Josef seiner Rache schützen können. Sie haben sich nicht getraut, selber zum Josef zu gehen. Darum haben sie ihm durch einen Boten eine Nachricht geschickt. Und mit dieser Nachricht haben sie Josef ausrichten lassen. Dein Vater hat vor seinem Tod Folgendes befohlen. Ihr sollt am Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern ihre Schuld. Vergib ihnen, dass sie dir so viel Böses angetan haben. Oder mit anderen Worten, bestraf sie nicht für all das Böse. Das Wort Schuld bedeutet auch Verbrechen. Es meint ein Verbrechen, das normalerweise bestraft werden muss. Und das Wort Vergeben bedeutet aufheben oder wegnehmen. Und wenn man das zusammensetzt, bedeutet die Bitte, dass der Josef ihre Schuld nicht bestrafen tut, sondern sie wegnimmt. Und wir wissen nicht, ob der Jakob das wirklich gesagt hat oder ob die Brüder das erfunden haben, weil sie gedacht haben, der Josef würde vielleicht eher auf seinen Vater hören als auf sie. Auf jeden Fall haben die Brüder das gesagt, weil sie sich eben immer noch gefürchtet haben vor dem Josef. Und dann haben sie dem Josef auch ihre eigene Bitte ausrichten lassen. So vergib uns doch unsere Schuld, haben sie gesagt. Uns, der Diener vom Gott von deinem Vater. Sie haben wieder Bezug genommen auf ihren Vater Jakob. Und der Wunsch war sicher aufrichtig gemeint gewesen. Und es ist auch gut und richtig, wenn wir Sünden bekennen. Das haben wir in der Einleitung so eindrücklich gehört. Und in Sprüch 28, Vers 13, dort steht auch ein guter Vers, wo wir uns merken können. Dort steht, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und umgekehrt zeigt die Bitte eben das, dass die Schuld immer noch zwischen ihnen und dem Josef gestanden ist. Auch fast 40 Jahre nach dieser Tat noch. Und 17 Jahre, nachdem die Josef ihnen das erste Mal seine Vergebung ausgesprochen hat. Und darum ist der Josef sehr traurig gewesen und er hat brüllt, als er die Nachricht bekommen hat. Er hat gemerkt, dass seine Brüder seine Vergebung noch nicht angenommen haben. Dass sie immer noch daran zweifelt haben, dass sie seinen bisherigen Worten und Taten nicht geglaubt haben. Die Brüder haben gehört, wie der Josef reagiert hat und dann haben sie sich selber auf den Weg gemacht zum Josef. Und das ist auch gut, dass sie das gemacht haben. Sie sind selber zum Josef gegangen. Wenn Schuld ausgeräumt werden soll zwischen uns und einem Mitmensch, dann ist es am besten, wenn man selber hergeht und dem anderen in die Augen schaut. Und das kann in die Ordnung bringen. Die Brüder sind vor dem Josef niedergefallen und haben zu ihm gesagt, wir wollen deine Diener sein. Sie haben gedacht, sie könnten vielleicht am Josef seine Vergebung als Sklaven erarbeiten. Aber wir haben es gesagt, Vergebung kann man sich nicht mit Leistung verdienen. Man kann sie nur geschenkt bekommen und annehmen. Also sie sind niedergefallen, haben wir gehört. Und als Teenager, da erinnern wir uns ganz ein bisschen weiter zurück, da hatte Josef ja seine Träume gehabt, wie seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Und der Traum hat sich wieder erfüllt. Damals war das so unrealistisch gewesen. Und früher haben seine Brüder ihn gehasst für diese Träume. Aber jetzt haben sie das mit aufrichtigem Herzen gemacht. Jetzt wollen wir die Verse 19 bis 21 direkt aus der Bibel miteinander lesen. Wie der Josef reagiert hat. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Also was hat der Josef da gesagt? Zuerst hat er seine Brüder aufgefordert, keine Angst mehr zu haben. Und dann hat er gesagt, bin ich dann an Gottes Stelle? Damit hat er auch gemeint, es liegt nicht an mir, euch zu bestrafen. Der Luther übersetzt, denn ich bin unter Gott. Das bedeutet, ich habe kein Recht, mich über Gott zu stellen, indem ich als euer Richter auftrete und mich an euch rächen tue. Der Josef hat seine Brüder auch nicht zu seinen Sklaven machen. Und das ist ganz wichtig, der Josef war ein hoher Mann, er war an der zweithöchsten Stelle in Ägypten. Aber er war nicht an Gottes Stelle und das hat der Josef gewusst. Wir Menschen sind oft nicht in der Lage, Gottes Plan und seine Wege richtig zu beurteilen. Der Josef hat mit Sicherheit nicht den Weg gewählt, den er gehen musste. Aber er war unter Gott und darum hat er Gottes Weg annehmen. Der Josef hat ganz genau gewusst, dass seine Brüder damals aus böser Absicht gehandelt haben. Sie haben ihn sogar töten und er hat ihre Sünde nicht abgeschwächt oder verneint. Das Böse war eine Realität. Das Böse ist in den Gedanken geboren worden. Der Text betont ganz klar das Denken, die böse Absicht. Letztendlich kommen die Gedanken aus dem bösen menschlichen Herz. Aber der Josef hat erkannt, dass Gottes Gedanken höher sind als die bösen Gedanken der Menschen. Er hat sogar die bösen Absichten und Taten gebraucht, um seine guten Absichten zu erreichen. Und so hat Gott das Böse zum Guten gewendet. Und das Ergebnis der Gedanken von Gott war es, dass durch das grosse Unrecht ein grosses Volk am Leben geblieben ist. Einerseits sind die Ägypter am Leben geblieben, andererseits auch die Nachkommen von Jakob, die ebenfalls zahlreich waren, kurz davor ein Volk zu werden. Wenn das alles nicht passiert wäre, was Josef erlebt hat, hätte Gott das zahlreiche Volk auch nicht auf diese Art und Weise am Leben erhalten können, wie er es da gemacht hat. Und ich bin sicher, es war für Josef nicht immer so einfach, das zu sehen. Zum Beispiel, als er unschuldig im Gefängnis gesessen ist, mehrere Jahre lang. Aber im Rückblick hat Josef erkannt, hey, die guten Pläne, die sind von Gott, die guten Pläne über meinem Leben. Und so hat er am Schluss können sagen, Gott hat alles gut gemacht. Und manchmal sehen wir das erst ganz am Ende vom Leben oder sogar erst später. Aber der Josef hat es in dem Moment erkannt. Ich möchte noch die Parallelstelle lesen mit uns aus 1. Mose 45, Vers 5 bis 8. Das hat Josef eben 17 Jahre vorher seinen Brüdern schon gesagt, wo er sich ihnen zu erkennen gegeben hat. 1. Mose 45, ab Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Das hatte Josef seinen Brüdern 17 Jahre früher gesagt. Er hat gesagt, dass nicht seine Brüder ihn nach Ägypten verkauft haben oder geschickt haben, sondern Gott selber. Und das ist auch ein Trost für uns. Nicht immer verstehen wir, wie Gott handelt. Vielleicht warum er unser Leiden zulässt. Oder warum wir Unrecht von anderen Menschen erfahren müssen. Aber es wird einmal aufgelöst werden. Und wir werden mit dem Josef sagen können, Gott gedachte es gut zu machen. Ja, wir wollen lernen vom Josef seinen Blick in die Schwierigkeiten von unserem Leben. Sie sind in Realität die Schwierigkeiten. Aber Gott kommt auch in schwierigen Umständen zu seinem Ziel mit uns. Mit dem Blick auf Gottes gute Plan hat Josef auch seine Brüder trösten und freundlich mit ihnen reden. Wörtlich heisst, er hat zu ihren Herzen geredet, zu ihrem Innersten. Wie gut muss das den Brüdern da haben, dass Josef so mit ihnen geredet hat. Und Gottes gute Pläne sind auch der Grund, warum Josef seine Brüder nicht richten wollte. Nicht einmal zornig wollte sie über sie. Und so kann der Blick auf Gottes gute Pläne auch für andere ein Trost werden. Der Paulus hat Korinther aufgefordert, einem bußbereiten Sünder Vergebung und Trost zu gewähren, damit er nicht in übergrosse Traurigkeit versinke. Also ist es ein Trost, wenn man Gottes gute Pläne sieht. Aber der Blick auf Gottes Führungen in den Schwierigkeiten des Lebens kann auch eine Ermutigung sein für andere Gläubige. Wieder der Paulus hat auch etwas Interessantes gesagt im Philipper 1, dass Brüder durch seine Gefangenschaft ermutigt worden sind. Also durch das, dass der Paulus im Gefängnis war, weil sie erkannt haben, dass durch die Fesseln das Evangelium nicht gehindert worden ist oder bremset worden ist, sondern im Gegenteil sogar gefördert worden ist. Dass sogar im Gefängnis Christus verkündigt worden ist und Menschen zum Glauben gekommen sind. Also ist es auch eine Ermutigung, auf Gottes Plan zu schauen. Und mit dem Blick auf Gottes gute Plan hat Josef seinen Trost auch mit der Tat beweisen. Er hat seine Brüder und ihre Kinder versorgen mit allem, was sie gebraucht haben. Das hat Josef bereits gemacht, als die Hungersnot in Ägypten war. Aber er hat gesagt, dass er das auch weiterhin machen werde. Dass er für sie sorgen wird. Und so hat Josef ihnen nicht nur vergeben. Er hat auch nicht einfach nur auf die Strafe verzichtet, die gerecht gewesen wäre. Nein, er hat ihnen sogar seine Fürsorge zugesagt. Das heisst, er hat Böses mit Gutem vergolten. Und wir wollen noch einen anderen Aspekt von Josef seinen Wort anschauen. Damit, dass er ihnen das Böse nicht angerechnet hat, hat Josef auch bewiesen, dass er seinen Brüdern vergeben hat. Josef hat das bereits 17 Jahre vorher getan. Und vielleicht war es eine Versuchung, die alte Sache wieder vorzuholen. Aber Josef ist bei seiner Entscheidung geblieben. Und das ist auch etwas Gutes, was wir lernen können. Es ist gut, wenn Vergebung nicht einfach nur spontan ausgesprochen wird, sondern wenn wir bei dieser Bereitschaft zu vergeben auch bleiben können. Und oft ist das eine Entscheidung, nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und dann ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, dass wir vergeben haben. Vergebung braucht auch keine Gegenleistung. Eben, sie ist ein Geschenk. Und darum hat es Josef abgelehnt, dass seine Brüder ihm als Sklaven haben wollen dienen. Und so ist Josef unser Vorbild, denen zu vergeben, die uns das Leben schwer machen. Ja, sogar denen Gutes zu tun, die uns Böses da haben. Der Josef hat das auch darum machen, weil er gewusst hat, dass er unter Gott war. Und weil er gewusst hat, dass Gott über allem Bösen steht, wo ihm angetan worden ist. Und vielleicht hilft der Blickwinkel auch uns, unseren Mitmenschen zu vergeben. Das auch zu üben, gerade in der Familie, das ist das beste Übungsfeld für das. Vergebung ist ein wichtiger Beweis von der Liebe. Bin ich neu drauf gestossen, es gibt ja das bekannte Gebot von der Liebe im 3. Mose 19, die wichtige Aussage, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann ist mir bewusst worden, in welchem Zusammenhang das steht. Im gleichen Vers steht, du sollst nicht Rache üben, sondern eben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Also im Zusammenhang mit der Rache wird das genannt, das Gebot von der Nächstenliebe. Ich möchte uns ein paar weitere Stellen aus dem Neuen Testament angeben, die von der Vergebungsbereitschaft reden. Im 1. Petrus 4, Vers 8 steht, dass die Liebe ganz viele Sünden zudecken tut. Also wenn uns Unrecht da wird, wird das zudeckt durch die Liebe. Im Kolosser 3, Vers 13 steht, dass wir einander ertragen, und einander vergeben sollen. Und zwar wie? Genau gleich, wie Christus uns vergeben hat. Also ist seine Vergebung der Maßstab und das Vorbild für unsere Vergebung. Und im Römer 12, Vers 17, dort lernen wir, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen. Also wir verzichten quasi auf unser Recht auf Rache. Wenn schon, dann sollen wir die Rache Gott überlassen, steht dort. Und der Herr Jesus, er hat auch viel über die Vergebung geredet. In Lukas 17, Vers 4 hat er dazu aufgefordert, dass wir einem Bruder sogar dann vergeben sollen, wenn er siebenmal am Tag gegen uns sündigt und uns siebenmal am Tag um Vergebung bitten muss. Und das jeden Tag, das ist recht viel. Er hat gelehrt, dass wir einander vergeben sollen, weil wir wissen, dass der Vater im Himmel auch uns vergeben hat. Dass er uns mehr vergeben hat, als wir im ganzen Leben einander vergeben können. Und das Wissen, dass er uns so viel vergeben hat, hilft uns, auch mit den Mitmenschen barmherzig umzugehen. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern noch etwas gelernt, nämlich ein Gebet. Und in diesem Gebet heisst es, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Ja, und oft schaut man das als eine Aufforderung an, aber ich schaue es auch als ein Gebetsanliegen an. Es ist gut, wenn man betet, dass wir so lernen zu vergeben, wie es der Herr Jesus gemacht hat. Weil das können wir nicht einfach automatisch. Das können wir oft nicht aus uns raus. Und darum das Gebet, vergib uns, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Beides sind gute Gebetsanliegen. Wie ist es weitergegangen mit dem Josef und seinen Brüdern? Der Josef und seine Brüder sind mit ihrer Familie in Ägypten geblieben. Der Josef ist 110 Jahre alt geworden. Er hat sogar noch seine Urenkel kennengelernt. Und als der Josef gemerkt hat, dass er bald sterben muss, hat er etwas sehr Interessantes gesagt zu seinen Verwandten. Es steht in dem Vers Brüder, aber es ist gut möglich, dass auch seine Neffen gemeint waren mit dem. Ich möchte das lesen in 1. Mose 50, Vers 24 und 25. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewiss wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Das Wort Heimsuchen wird auch gebraucht für einen Hirt, der nach verlorenen Tieren sucht. Das, was vermisst wird, geht nicht vergessen, sondern es wird gesucht. Und das werde Gott machen, hat der Josef gesagt. Und dann hat der Josef gesagt, dass Gott die Nachkommen von Jakob ganz sicher aus Ägypten aufführen werde, in das Land, wo er am Abraham, am Isaak und am Jakob verheißen, versprochen hat. Gott hat das sogar geschworen. Das ist die stärkste mögliche Form von einem Versprechen gewesen. Also Gott, der sowieso nicht lügen kann, hat sogar noch geschworen. Also stärker geht gar nicht. Aber woher hat Josef das gewusst? Offensichtlich hat er die Verheißung gekannt, die Gott am Abraham gegeben hat. Weil fünfmal hat der Herr am Abraham das Land versprochen. Und die Geschichte von Israel kann bereits in 1. Mose 15, Vers 13 bis 16 nachgelesen werden. Dort steht, dass Abraham seine Nachkommen in einem fremden Land leben werden und dort zu Knechten gemacht werden. Aber Gott hat versprochen, 400 Jahre später werde Gottes Volk, wo sie dient haben, richten und Israel mit viel Besitz aus dem Land ziehen lassen und zurück ins Land Kanaan führen. Und Josef hat geglaubt, das wird eintreffen. Eines Tages kommt es so weit. Er hat geglaubt, dass Gott sein Wort haltet. Und wir wissen, das hat sich erfüllt. Der Herr hat sich erinnert an sein Versprechen, das er Abraham gegeben hat, wo Israel in der grössten Not war. Und er hat Israel aus Ägypten ziehen lassen. Und immer wieder hat Gott Bezug darauf genommen, dass er aufgrund von dem Schwur, den er Abraham gemacht hat, Israels Land geben wird. Das Land ist Israel versprochen, damals und auch in Zukunft, mit einem Schwur von Gott, mit der höchsten Form von einem Versprechen. Wir dürfen vom Josef lernen, uns mit Gottes Verheißungen zu nähren, uns daran zu erinnern im Alltag. Sogar an seinem Lebensende hat Josef an Gottes Verheißungen gedacht. Und darum hat er seine Brüder auch schwören lassen, dass sie seine Gebeine, also seine Leichen, mit ins Land Kanaan bringen sollen, wenn das alles erfüllt werde. Und der Wunsch hat der Mose erfüllt, wo das Volk Israel viel, viel Jahre später aus Ägypten geführt worden ist. Er hat dem Josef seine Gebeine, seine Knochen mitgenommen und hat sie 40 Jahre lang durch die Wüste tragen lassen. Und am Ende vom Buch Josua sind die Gebeine vom Josef im Land Kanaan begraben worden. Es ist interessant, der Wunsch vom Josef. Er war ja tot gewesen, kann man sich fragen, warum hat er sich das gewünscht? Aber er hat genau wie sein Vater Jakob wollen im Land Kanaan begraben werden. Josef hat dem Jakob müssen schwören, ihn im verheißenen Land zu begraben. Und jetzt hat auch der Josef seine Verwandten schwören lassen, dass sie auch ihn dort begraben werden. Und wie ist das zu beurteilen? Wir wollen den Hebräerbrief aufschlagen, dort gibt es das Kapitel 11, das Kapitel vom Glauben, wo ganz viele Männer und Frauen beschrieben werden, wo einen grossen Glauben an Gott gehabt haben, wo Vorbilder sind vom Glauben. Und eins von diesen Vorbildern war der Josef. Ich lese hier Hebräer 11, Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Also Josef hat im Glauben vor seinem Tod an den Auszug von Israel gedacht und darum hat er eben die Anordnungen getroffen wegen seiner Gebeine. Also sein Wunsch war Ausdruck von seinem Glauben. Er hat sich im Glauben gesehnt nach dem Land, wo Gott versprochen hat. Er ist im festen Vertrauen darauf gestorben, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Im Hebräer 11, Vers 13, im gleichen Kapitel, dort steht, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Also trotz aller Herrlichkeit und Ehre und der hohen Machtposition, die der Josef in Ägypten gehabt hat, ist sein Herz im verheißenen Land geblieben. Er wollte mit Israel die Verheißungen erben. Und damit hat der Josef indirekt auch ausgedrückt, dass er an die Auferstehung geglaubt hat. Sonst wäre das ja unnötig gewesen. Aber Josef hat im verheißenen Land wollen auferstehen. Aber noch mehr als das, dass Josef den Wunsch gehabt hat, dort hingebracht zu werden, das hat auch bei den Nachkommen von Jakob die Hoffnung aufs Land aufrechterhalten. Man ist immer wieder daran erinnert worden, hey, am Josef seine Gebeine, die müssen dann noch dort her. Und es war ein Zeugnis gewesen, dass Gott sein Wort halten wird. Übrigens, ganz interessant, das habe ich gelesen, Sichem, wo der Josef begraben worden ist, das gehört heute den Palästinenser. Aber das ganze Land, inklusive Sichem, gehört in Gottes Augen Israel. Und um Josef sein Grab drückt das aus. Es wird einisch wieder dem Volk Israel gehören. Und so lernen wir vom Josef, dass der Glaube an Gottes Verheißungen auch Auswirkungen auf unsere Zukunft hat. Unsere Sehnen soll das zum Inhalt haben, was nach dem Leben sein wird. Wenn Gott alle seine Verheißungen erfüllen wird, dann werden wir eine Heimat bei ihm haben, in Gottes Reich. Und wer so stirbt, für den ist Sterben ein Gewinn. Und so ist der Josef gestorben in dem Sinn, als er 110 Jahre alt war. Man hat ihn einbalsamiert. Das hat man damals so gemacht, um die Leichen vor dem Verwesen zu schützen. Die Ägypter waren Spezialisten in dem. Und das war sicher auch ein Grund, dass die Totengebeine von Josef so lange erhalten geblieben sind. Gott hat auch dafür vorgesorgt. Und dann hat man den Josef in einen Sarg gelegt in Ägypten, wo sein toter Körper auf den Auszug aus Ägypten gewartet hat. Ja, ich möchte im Rückblick auf Josef sein Leben zwei Sachen mit uns teilen. Das erste ist, dass der Josef in vielerlei Hinsicht ein sehr gutes Vorbild ist für uns. Er war in schwierigen Situationen treu gewesen. Und er ist auch treu geblieben, wo er erhöht worden ist, also in guten Zeiten. Wir haben gehört vor einem Monat, wie er die Sünde gemieden hat und geflüchtet ist vor jeder Versuchung. Und heute haben wir gehört, wie der Josef brüderliche Liebe bewiesen hat, wie er bereit war, zu vergeben und auch dabei geblieben ist. Er hat unter Gott bleiben. Er hat Gottes gute Hand über seinem Leben gesehen, auch wenn Menschen ihm haben schaden. Und so hat er Böses mit Gutem vergelten. Und er hat geglaubt an die Erfüllung von Gottes Verheißungen. Er hat alle seine Wünsche und Sehnsüchte darauf ausgerichtet, bis an sein Lebensende. Und das sind alles Blickwinkel vom Glauben. Unser sündiges Ego kann das niemals sehen. Aber im Glauben können wir den Blickwinkel von Josef teilen und sogar noch mehr als das. Wir können das sogar auch erleben, selber. Ja, wir wollen uns überlegen, was wir von Josef, seinem Vorbild, lernen können. Ich möchte hier noch einbauen, das Lied, das wir heute gesungen haben, das Lied 190, das passt wunderbar zum Leben von Josef, habe ich gedacht. Es könnte kein passenderes Lied geben. Ich möchte uns hier noch mal die zweite und die vierte Strophe vorlesen. Doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, dann lernt man erst erkennen, wie stark und treu du bist. Du kannst den Schmerz verstehen, den keiner sonst versteht. Du kannst die Wunde sehen, die jedem Blick entgeht. In Strophe 4: Wenn mir die Worte fehlen, du siehst den Glaubensblick. Du kannst den Grund der Seelen und ordnest mein Geschick. Und wenn ich gar nicht sähe, wie alles werden soll, ich bleibe in deiner Nähe und harre glaubensvoll. Ja, das ist wie eine Zusammenfassung mit anderen Worten von Josef, seinem Leben. Überlegen wir uns, wie wir von ihm auch lernen können. Und dann möchte ich noch etwas Zweites mit uns teilen. Viele Situationen in Josef, seinem Leben, erinnern uns an Herr Jesus. Es gibt fast unzählige Vergleiche, die man machen kann zwischen dem Josef und dem Herr Jesus. Ich möchte nur ein paar wenige mitteilen. Beide sind geliebt von ihrem Vater und gehasst von ihren Brüdern. Beide sind vom Vater zu den Brüdern gesendet worden. Beide sind versucht worden, aber sie sind beide in der Versuchung treu geblieben. Bei beiden ist ein Plan gemacht worden, wie man sie töten kann. Beide sind für den Preis von einem Sklaven verkauft worden. Beide sind den Heiden ausgeliefert worden. Beiden sind Kleider weggerissen worden. Beide sind zu Unrecht beschuldigt worden. Beide sind zusammen mit zwei Sträflingen bestraft worden. Beide sind im Leiden vom Vater getrennt gewesen. Aber beide sind auch nach dem Leiden erhöht worden. Beide haben geherrscht, sowohl über ihre Brüder, über Israel, als auch über die Heiden. Beide sind zu Retter geworden von ihrem Volk und auch von den Heiden. Beide haben eine Frau aus den Heiden geheiratet, der Josef, der Ägypterin Asnat. Der Herr Jesus hat als Brut seine Gemeinde. Und was wir heute gesehen haben, beide haben denen vergeben, die ihnen schweres Unrecht getan haben. Der Herr Jesus hat sogar am Kreuz für die gebetet, die ihn gekreuzigt haben, dass der Vater ihnen vergeben würde. Und beide haben erlebt, wie das Böse, wo Menschen ihnen angetan haben, von Gott zum Guten gewendet worden ist. Bei beiden hat das dazu geführt, dass ein zahlreiches Volk vor dem Tod gerettet worden ist. Und so geben beide, der Josef und der Herr Jesus, Zeugnis, dass Gott zu seinem Ziel kommt und dass er zu seinem Wort steht. Und beide haben auch an die Auferstehung geglaubt. Und so ist um Josef sein Leben eine Vorschattung von der Geschichte vom Herrn Jesus. Der Josef ist in den Fußspuren vom Herrn Jesus gewandelt, schon bevor der Herr Jesus überhaupt geboren worden ist. Sehr interessant. Es war ein Weg von der Niedrigkeit zur Hoheit. Der Weg vom Leiden zur Herrlichkeit. Von der erlebten Bosheit zu der gelebten Barmherzigkeit. Ja, wir wollen zum Schluss noch auch wieder einen Lernvers miteinander aufsagen. Er steht im 1. Mose 50, Vers 20. Wir haben ihn heute bereits gelesen. Ich habe hier aber nur die erste Hälfte vom Vers genommen, dass es auch gut und eingänglich ist zum Lernen. Ich lese es uns zuerst mal vor. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist auch schon alles. Kurz und bündig, das probieren wir uns doch zu merken. Das ist übrigens interessant, der Luther hat den zweiten Teil so übersetzt, aber Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Also er hat das Böse umgekehrt, dass es gut geworden ist. Ich lese uns den ersten Teil nochmal vor und dann probieren wir es miteinander aufzusagen. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun. Miteinander. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun. Und der zweite Teil. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Jetzt lese ich nochmal den ganzen Teil und dann probieren wir es gerade miteinander zu sagen. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja, ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das wunderbare Vorbild vom Josef, das wir miteinander anschauen konnten in den letzten paar Wochen, in der Sonntagsschule und auch in den Gottesdiensten. Danke vielmals, ja, dass wir auch sehen dürfen, wie der Josef schon vor deiner Geburt in deinen Fußspuren gewandelt ist, wenn er erkannt hat, auf was es darauf ankommt. Danke für seine Sicht, dass er alles aus deiner Hand einfach hat gelernt anzunehmen. Danke für seine Vergebungsbereitschaft, die wir sehen dürfen. Und für seinen Glauben an deine Verheißungen, ja, wo wir einfach auch lernen wollen vom Josef. Ja, und danke, dass es so konkret ist, dass wir auch wirklich können, etwas von dem mitnehmen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch machen, dass wir lernen vom Josef. Ja, dass wir in dieser Art auch Vertrauen haben zu dir, auch gerade in Zeiten, die schwierig sind im Leben. Vielleicht auch, wenn wir Unrecht erfahren von anderen. Hilf uns, dass wir uns an Josef erinnern, dass wir auch lernen dürfen, auch in dieser Vergebungsbereitschaft zu leben. Dass wir auch bei dieser Vergebung bleiben, auch gerade wenn es vielleicht wieder angefochten wird. Dass wir uns erinnern daran, wenn wir vergeben haben und auch nicht hinter das zurückgehen. Ja, ich möchte dich bitten, dass wir auch die geistliche Sicht, die der Josef hatte, den Blickwinkel auch immer mehr zu unserem werden. Dass wir die Realitäten so sehen dürfen, wie du sie siehst und wie du sie uns lernst. Ja, und wir wollen auch bitten um dein baldige Wiederkommen, Herr Jesus, und dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist, dass unser Leben geordnet sein darf. Ja, und wir mit Freude dich erwarten dürfen, dass wir auch deinen Willen tun dürfen, solange wir noch auf dieser Erde sind. Wir wollen bitten um deine Stärkung, um deine Ermutigung für jedes Einzelne von der Gemeinde. Amen.
Ja, das erinnert mich daran, was wir jetzt gehört haben, dass einfach ein Berg oder ein Fels oder ein Gesteinsblock so viel edles Metall da drin mag sein, völlig wertlos ist, wenn man es nicht rausholt, das Gold. Und es gibt nun mal nur einen Weg, Gold zu reinigen. Es gibt nur einen Weg. Das ist der Weg durch das Feuer durch. Und ja, wir wollen daran denken, dass wir immer noch auf diesem Abschnitt von unserem Leben sind. Es wird nicht der letzte Abschnitt bleiben. Aber auf dem Abschnitt von unserem Leben, wo wir durch das Feuer gehen, wo soll er ins Licht kommen, wo unser Glaube soll bewährt werden, dass er kostbarer ist als das beste, das schönste Gold. Ist das nicht auch das, was wir beim Josef sehen? Wie gross ist sein Vorbild für uns? Und warum ist er diesen Weg gegangen? Weil er gewusst, es gibt eine Stadt. Es gibt eine Ewigkeit, es gibt einen Wohnort beim allmächtigen, herrlichen Gott. Und dort will ich sein. Und darum sage ich Ja zu dem Weg, wo ich jetzt bin. Wir wollen zum Schluss das Lied 148 singen. Ja, es gibt eine Stadt. Mischt euch doch noch auf, ich möchte noch ein Wort lesen, das wir alle sehr gut kennen. Aber es beschreibt so herrlich das Wesen von Josef und damit auch das Wesen von unserem Herr Jesus Christus und damit auch das Wesen, das in uns immer mehr aufleuchten soll als das unbezahlbar wertvolle Gold. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf und sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das wunderbare Vorbild, das wir haben dürfen hören vom Josef. Wir danken dir, Herr, dass es wie ein Bilderbuch ist, das uns dich selber zeigt, dein Wesen, das uns aber auch den Gang und den Weg der Jüngerschaft zeigt, den schmalen Weg der Nachfolge, wo wir dürfen gehen, wo nicht bequem ist, aber wir dürfen ganz nach bei dir gehen. Wir dürfen in deine vorgelegten Fußstapfen hineinstehen. Darum ist es leicht, mit dir den Weg zu gehen, Herr. Die Last ist leicht von diesem Weg, denn du bist uns nah. Ja, dein Nahesein dürfen wir immer wieder erleben. Danke, dass wir so heute Morgen haben dürfen erleben, auch jetzt, dass du mit uns kommst weiter. Dass wir jeden Moment dürfen verbunden sein in unserem Inneren, Tag und Nacht, dürfen mit dir reden, mit dir, dem herrlichen Herr, Jesus Christus, der uns erlöst und erkauft hat, der uns führt und leitet in allen Unwirksamkeiten, in allen Schwierigkeiten, Herr. Wir danken dir, dass du mit uns kommst in diesen Tag, in die kommende Woche. Herr, dass du unsere Zuversicht wachsen auf dich, unsere Festigkeit auf dich, unsere Entschlossenheit, uns abzuwenden vom Bösen und dir zu nähern. Wir danken dir, Herr, dass du sehr nach bist und gleich wiederkommst. Ja, komme bald. Amen. Ja, wir freuen uns, dass wir noch eine Gemeinschaft haben nachher und bis bald.